Ja, liebe Sangha, liebe Gemeinschaft, heute ist Samstag, der 20. Mai 2023 und wir haben uns versammelt in der Nepal-Pagode, im Westpark, beim Vesak-Fest. Ich bin ganz überwältigt, dass so viele gekommen sind und es sind ein paar bekannte Gesichter auch dabei, viele, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, aber auch viele unbekannte Gesichter. Und das heißt natürlich auch, ich weiß jetzt nicht so, was jetzt euer Hintergrund ist am buddhistischen Wissen. Darum möchte ich jetzt gleich schon so ein bisschen um Nachsicht bitten, wenn ich vielleicht hin und wieder einen Ausdruck verwende, der nicht so geläufig ist. Aber ich sage immer, so einzelne Worte oder Wörter sind nie so entscheidend. Es kommt mehr so auf das Fühlen, auf das große Ganze. Vielleicht gleich zu Anfang, wenn ich von Thai spreche, das wäre ich wahrscheinlich schon öfters, dann ist immer Thich Nhat Hanh gemeint. Das ist also der Lehrer aus meiner Tradition, der ist letztes Jahr verstorben. Und es gibt Plum Village Schule, die Plum Village Tradition, der ich so angehöre. Und insbesondere hier in München bin ich bei der GAL, das ist die Gemeinschaft für achtsames Leben. Wir haben auch einen Stand so schräg gegenüber, Richtung Haupttribüne. Und wir haben ein Achtsamkeitszentrum, das gar nicht weit weg ist von hier, in der Treffauerstraße. Ja, mehr würde ich euch empfehlen, entweder am Stand besuchen oder auch im Internet. Gemeinschaft für achtsames Leben, gal-bayern.de, da findet ihr dann mehr. Ja, das Thema, über das ich sprechen möchte, ist eben tiefes Schauen und insbesondere halt, wie man mit tiefem Schauen unser Leiden überwindet. Stimmen ein bisschen schmieren. Ja, wenn man so die Bücher liest von Thich Nhat Hanh, oder die Vorträge hört, dann ist ganz oft die Rede von tiefen Schauen. Und man liest da teilweise auch sehr unterschiedliche Dinge, die mich teilweise auch ein bisschen verwirrt haben. Manchmal sind es ganz alltägliche Dinge, sage ich mal. Manchmal aber auch sehr große. Und ich dachte mir, das wäre ein lohnendes Thema für einen Vortrag. Habe so recherchiert über das, was Thay so schreibt und sagt darüber. Und habe jetzt auch mal versucht, das so in eine kleine Ordnung zu bringen, in eine Reihenfolge. Ich habe da quasi 4 Stufen ausfindig gemacht. Man könnte so salopp sagen, 4 Stufen, wie tief man schauen kann. Aber genauer ist es so, die ersten Stufen, und da möchte ich mich ja hauptsächlich konzentrieren drauf, das sind Stufen, über die man auch noch mit Worten auch gut sprechen kann, wo man Tipps geben kann und Hinweise und die man recht schnell und einfach auch umsetzen kann, so ins tägliche Leben. Und dann so die nächsten Stufen bis zum Buddha, der ja quasi ganz tief geschaut hat, das sind dann Dinge, die sich schwieriger mit Worten beschreiben lassen und auch das Umsetzen, das ist nicht so trivial, sage ich mal. Und darum möchte ich so mit den einfachen Stufen beginnen. Und gerade zu dieser ersten Stufe habe ich dann auch ein Lied mitgebracht und Notenausdrücke, das würde ich ganz zum Schluss dann gern mit euch zusammen singen. Ja, ich schaue mal auf meinen Spickzettel, ob ich was noch... Ja, vorne ab würde ich mal sagen, überhaupt so ein paar Definitionen, warum überhaupt tief schauen. Also es geht auf den Buddha zurück und Buddha ist ja ausgezogen, um das Leiden zu beenden. Er wollte jetzt nicht irgendwelche philosophischen Erkenntnisse haben oder irgendwie forschen, also psychologische Forschungen machen, sondern ihm ging es einzig und allein, sage ich jetzt mal, darum, Leiden zu beenden. Und da möchte ich immer wieder daran erinnern, da tiefe Schauen ist ein Thema, wo man sehr schnell vielleicht auch so in die Richtung Philosophie geht oder Wissenschaft oder so. Und genau das ist damit eben nicht gemeint. Also es geht nicht ums Analysieren, ums intellektuelle Analysieren, auch nicht um so Techniken wie vernetztes Denken oder auch nicht Psychoanalyse. Also sowas ist eben auf alle Fälle nicht gemeint. Und ja, wenn man so sucht nach Definitionen, es ist auch schwierig zu fassen, jetzt in Begriffe, was jetzt das tiefe Schauen genau ist. Es gibt so eine Definition, wo Tai auch geschrieben hat, mit tiefem Schauen ist das Erkennen der wahren Natur der Dinge gemeint. Wobei jetzt natürlich die nächste Frage ist, ja, was ist denn dann die wahre Natur? Ja, also das hilft auch nicht wieder weiter. Und er schreibt auch, wenn wir die wahre Natur der Dinge erkennen, sind wir von allen Leiden befreit. Also immerhin, es lohnt sich schon mal, wenn man diesen Weg einschlägt, aber es ist immer noch nicht so ganz klar, was es jetzt eigentlich ist. Und ich selber, ich würde es für mich so beschreiben, jetzt wenn man so eine Definition packen möchte, dass das tiefe Schauen eher was ist, wo man so mit einer Einstellung zum Beispiel in die Meditation reingeht, vielleicht auch eine Frage sich selber stellt, aber dann das Thema fallen lässt, man könnte auch sagen, dem Unterbewusstsein übergibt und dann in sich reinhorcht, ob da irgendwas kommt, ob da vielleicht eine Antwort auf eine Frage kommt oder eine Lösung auf ein Problem. Also das ganz Entscheidende ist eben nicht grübeln, nicht jetzt mit Verstand versuchen, ich muss jetzt unbedingt irgendwas erreichen, sondern sogar genau das Gegenteil, still werden und schauen, was sich so zeigt. Ist immer noch schwierig, sage ich mal jetzt mit dieser Definition. Darum würde ich gerne mal in diese vier Stufen einsteigen, die ich so gefunden habe. Ich glaube, dann wird es vielleicht anschaulicher und ihr habt dann auch was, das ihr mitnehmen könnt. Da ist nämlich die erste Stufe was, wo Tai auch sehr viel Wert drauf legt, die Bedingungen für Glück erkennen. Also die Bedingungen erkennen, die jetzt schon da sind, als Voraussetzung für unser Glück. Und ja, dazu gibt es eben ein Lied, wo das recht schön zusammengefasst ist. Ich habe das ins Deutsche übersetzt. Ich würde mir gern einfach den Text mal vorlesen. Auf Deutsch gleich. Wann immer ich erwach, dann bin ich froh. Der Augen bewusst freue ich mich so. Bin halbwegs gesund. Das macht mich froh. Denn tief zu schauen übe ich so. Wann immer ich gehe, bin ich glücklich. Wann immer ich sitze, dann bin ich froh. Und ruhe ich mal aus, bin ich so froh. Denn tief zu schauen übe ich so. Ja, und da steckt im Prinzip schon recht viel drin in dem Lied. Es geht ja los, der Augen bewusst freue ich mich so. Das heißt, wenn man sich nur mal bewusst wird, dass man Augen hat, dass man sehen kann, dass man unsere Umwelt, unsere Natur, andere Menschen, dass man sie sehen kann. Und auch wenn man vielleicht, so wie ich habe Kontaktlinsen, weil ich nicht mehr so scharf sehe, manche Leute vielleicht auch einen grauen Star oder sowas, vielleicht hört dann auch mal jemand zu bei dem Vortrag, der tatsächlich auch erblindet ist, dann ist es vielleicht auch ein anderer Sinn. Es ist also nicht das Entscheidende, welches Körperteil, das man sich jetzt hier raussucht, sondern einfach sich bewusst werden, da ist was, mit dem ich meine Umwelt wahrnehmen kann, ob das jetzt das Auge oder die Ohren sind. Ja, und es ist nicht selbstverständlich. Es ist schön, dass wir das haben. Wir können froh sein darüber. Und es geht auch weiter mit so Beispielen. Ich bin halbwegs gesund, habe ich jetzt übersetzt. Ich selber, ich habe Arthrose in die Knie, in der Hüfte und habe es mit der Schilddrüse und ja, also verschiedene, ich sage mal, Einschränkungen. Aber es gibt immer noch Dinge, ich kann hierher gehen, ich kann mich bewegen, ich kann diesen Vortrag halten. Ja, und das ist auch wieder was, wo ich froh sein kann. Ich muss mich jetzt nicht ärgern, es gab Zeit lang, da war ich sehr, sehr traurig über meine Knie. Ich bin früher gerne in die Berge gestiegen und am liebsten die Berge, wo keine Seilbahn hochfährt, wo man dann natürlich auch wieder runtergehen muss. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Da war ich 35, wo der Arzt zu mir gesagt hat, das ist Altersverschleiß. Ich habe gesagt, ist das ernst? Ich bin 35. Er sagt, ja, das ist in der Steinzeit der Mensch, der war nie so gemacht, dass er so lange lebt. Also 35 habe ich ganz normal Altersverschleiß gehabt. Ja. Ja, aber trotzdem kann ich gehen. Es gibt viele Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und darum ist jetzt bei mir auch das Gehen ein Ding, wo ich froh sein kann. Auch wenn es nur halbwegs gesund ist. Vielleicht ist bei den meisten Leuten so irgendein Wehwehchen, Beschwerden, Gebrechen oder was haben die meisten Menschen. Es wird kaum jemand geben, der absolut nichts hat. Aber trotzdem, es gibt Körperteile, die auch gesund sind. Oder auch wenn man nicht mehr auf die Zugspitze gehen kann, vielleicht auch noch so auf einen kleinen Hügel oder eine Wanderung um den See. Ist auch ein Grund, froh zu sein, auch eine Bedingung für glücklich sein. Und tief zu schauen in dieser ersten Stufe, so habe ich jetzt interpretiert, besteht eben darin, eben gerade die Dinge zu sehen, ja, die gut sind, die angenehm sind, mit denen, über die man sich freut, und sich das wirklich bewusst zu machen. Und ich habe es so gemacht in dem Ausdruck, den ich hinterher verteile von dem Lied, da ist oben die Strophe, die wir singen, und dann habe ich unten so mal Platz gelassen und auch teilweise gefüllt und teilweise aber auch so mit Strichen, wo ihr dann, wenn ihr Lust habt, daheim das ergänzen könnt um Dinge, die für euch individuell passen. Und da könnt ihr das Lied quasi für euch so maßschneidern. Aus Einladung, wer das gerne mag. Sind also keine Hausaufgaben, ich werde es nicht kontrollieren beim nächsten Jahr oder so. Einfach für euch so als Angebot. Ja, dann gibt es noch eine zweite Stufe. Da lade ich jetzt vorher noch einmal die Glocke ein. Können wir wieder uns gerade hinsetzen, nochmal das Gehörte einfach in uns ankommen lassen. Die zweite Stufe habe ich jetzt mal überschrieben mit dem mit Intersein erkennen. Intersein ist auch so ein Ausdruck. Wer schon mal was gelesen hat von Thich Nhat Hanh, der kennt dieses Wort. Ansonsten ist mit Intersein gemeint das wechselseitige, ineinander verwoben sein der Dinge, der Entscheidungen, der Erscheinungen. Manche sagen wechselseitige Abhängigkeit der Dinge. Im modernen Umweltwissenschaften, da spricht man beim Ökosystem ganz bewusst davon, dass alle Dinge voneinander irgendwie abhängig sind und sich gegenseitig bedingen. Und Tai hat dafür diesen Ausdruck Intersein eben geprägt. Im Englischen Interbeing, im Deutschen ist es momentan mittlerweile übersetzt mit Intersein. In Elternbüchern liest man noch gelegentlich Zusammensein. Was im Prinzip gar nicht schlecht ist, weil das heißt, dass Dinge immer zusammen sind. Also allein schon, wie sagen wir, Eltern und die Kinder, wenn man sagt, ja, die Kinder sind abhängig von den Eltern, aber vielleicht haben die Eltern ja auch Freude an den Kindern. Also auch für die Eltern ist es schön, Kinder zu haben. Ja, also es gibt viele, viele Beispiele. Es gibt auch von Thomas, das ist ja unser Vorsitzender, gibt es einen sehr schönen Vortrag über das Intersein als solches. Den hat er auch hier in dieser Nepal-Pagode gehalten. Müsste auch auf unserer Seite zu finden sein. Also ich will jetzt gar nicht viel über Intersein erzählen, aber eben im Sinne vom tiefen Schauen ist es auch ein Thema, zugegebenermaßen schon etwas verzwickter oder anspruchsvoller, sich bewusst zu machen, wie Dinge voneinander abhängig sind. Und ja, bei mir war eben ein ganz starkes Beispiel die Trennung. Also mich hat 1990 hat mich meine Frau verlassen und ich war extrem, ja, ich würde sagen, ich war am Boden zerstört. Mir ist der Boden unter den Füßen weggegangen und ich hatte dann auch, ja, eine dezenter mal formuliert, eine große Abneigung gegen meine Ex-Frau. Ja, um nicht zu sagen, sogar ein Hass, also extreme Emotion. Aber auf der anderen Seite, wir hatten einen gemeinsamen Sohn, war eine unheimlich große Liebe da zu diesem Sohn, zu diesem Kind. Der war 2 Jahre alt damals. Und ja, damals war ich noch gar nicht mit Buddhismus beschäftigt. Ich war erst einmal ziemlich verwirrt, weil so in mir diese 2 unterschiedlichen Gefühle am Kämpfen waren. Aber irgendwann mal ist mir so die Erkenntnis gekommen, wenn ich meinen Sohn so sehr liebe und ja nur das Beste will für ihn, und ihm kann es nur gut gehen, wenn es auch seiner Mutter gut geht. Weil sie ist ausgezogen damals, hatte erstmal kein Auto und nur irgendwie eine kleine Wohnung dann und so. Und ja, mir ist dann einfach klar geworden, ich kann nicht gegen ihr oder sie blockieren oder ihr irgendwie schaden wollen und andererseits für das Kind was Gutes wünschen. Das funktioniert einfach nicht. Das kann nicht gehen, das macht keinen Sinn. Und da ist mir klar geworden, ich muss auch die Mutter unterstützen, weil wenn es ihr gut geht, dann kann sie auch besser für unseren Sohn da sein und dadurch tue ich quasi indirekt auch für ihn was Gutes. Und das war eine Erkenntnis, die ist mir damals noch ganz ohne Meditation gekommen. War irgendwie ein glücklicher Zufall, bin auch sehr froh und dankbar drum. Und habe mir schon oft gedacht, ich hätte damals, wäre ich froh gewesen, wenn ich so unsere Lehre schon gekannt hätte damals. Auch diese Meditation, das hätte mir vielleicht viel Leiden erspart damals. Aber es war so, wie es ist. Ich möchte es euch so als Beispiel heute mitgegeben. Vielleicht ist auch bei euch manchmal so, dass ihr vielleicht auf irgendwelche Menschen mit Ablehnung reagiert. Und die Einladung ist mal zu schauen oder zu, ja, in die Meditation mit reinzunehmen und schauen im wahrsten Sinne des Wortes. Also jetzt gar nicht unbedingt jetzt wirklich mit Stift und Papier oder einem Computer Listen erstellen oder genau zu sagen, wie man jetzt abhängig ist von dem anderen Menschen oder wie der mit seiner Umwelt eingebunden ist. Aber vielleicht das einfach mal so mitnehmen in die Meditation und schauen, was rauskommt dabei. Also das ist auch das, sag ich mal, Besondere an dem tiefen Schauen. Das ist jetzt keine Methode, wo man so wie ein Kochrezept sagen kann, ich mache jetzt die und die Zutaten und zack, und dann kommt was Schönes raus, hoffentlich. Sondern es ist, ja, man weiß nie, wann was rauskommt, sagen wir im Sinne von einer Erkenntnis. Man weiß nicht einmal, ob auch eine Erkenntnis kommt. Aber es lohnt sich, dass man das mitnimmt. Und die Erkenntnis, die dann kommt, die kann sehr stark sein. Und also das Gefühl weiß, das spüre ich immer noch in mir, wie es mir damals gegangen ist. Und das hat viel verändert, wie mir damals das mit unserem Kind und meiner Ex-Frau klar geworden ist. Das hat also extrem viel bewirkt auch. Viel Positives. Also es lohnt sich. Ja, soweit lassen wir es jetzt mit der zweiten Stufe mal gut sein. Und vor der dritten Stufe hören wir noch meine Glocke. Ja, ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass jetzt die nächsten Stufen immer anspruchsvoller werden und auch die Möglichkeit, damit mit Tipps und mit Worten zu unterstützen, geringer werden. Aber ich habe doch ein Beispiel auch mitgebracht und ja, fangen wir einfach an. Ich habe es überschrieben mit wahre Ursachen von Leiden erkennen. Also wenn man leidet, und das Wort Leiden ist vielleicht, ja, hört sich vielleicht recht stark an, das kann groß sein, das können aber auch kleinere Dinge sein, das kann nur ein kleiner Ärger sein. Buddha hatte das auch Dukkha genannt, dieses Unrundlaufen. Aber es kann auch ganz was Großes sein, wenn man zum Beispiel Angst vorm Sterben hat. Wenn man vielleicht auch eine Krebsdiagnose kriegt oder sonst eine schlimme Diagnose. Also Leiden ist eine ganz extreme Bandbreite. Und Empfehlung ist natürlich, wenn man üben anfangen möchte, dann eher mal mit den kleineren Dingen anzufangen und da ein bisschen vertraut zu werden mit dem Thema und sich dann erst an größere Sachen ranwagen. Und insbesondere natürlich, wenn man vielleicht weiß, dass man irgendwie psychische Probleme hat, vielleicht Psychose oder was auch immer, da muss man natürlich durchaus auch vorsichtig sein, auch Meditation, vielleicht auch mal mit dem Arzt erst Rücksprache halten, ob und wie das so geeignet ist. Es gibt eben auch viele verschiedene Arten von Meditation, es ist ja nicht nur im Sitzen und mit zu in den Augen. Man kann das auch, wie wir auch im Lied schon gehört haben, ja auch im Gehen machen. Thay spricht sehr gern davon und hat das auch immer gemacht und wird heute noch gemacht, bei der GAL auch. Wir gehen eben sogar hier in Westpark und machen da Gehmeditation. Und das Schöne ist, da hat man die Augen offen, man bewegt sich, man spürt die frische Luft, den Wind, den Boden. Also man kann mit allen Sinnen wahrnehmen und die einzige Schwierigkeit ist, sage ich mal, auch, dass man sich auch nicht verliert dann so im Außen, sondern dass man trotzdem auch in sich reinspürt, ja, was in seinem Innern so abläuft. Und es gibt ja so eine Definition von Meditation, Thay Phaban sagt das recht gerne, der sagt, Meditation ist stopping and deep looking, sagt er im Englischen. Also anhalten, zur Ruhe kommen und tiefe schauen. Und es gibt andere Begriffe, die sind vielleicht geläufiger, das sind so Sanskrit, glaube ich, ist es. Das ist Shamatha-Meditation und Vipassana-Meditation. Und vielleicht habt ihr die schon mal gehört, die Ausdrücke. Ich war auch mal ganz zu Anfang auf einem Vipassana Retreat. Ich dachte, ja, da geht es um Einsicht, ich will Einsichten bekommen. Also vielleicht so aufs Kurze könnte man sagen, tiefe Schauen ist jetzt so mein Schwerpunkt, würde ich mal sagen, im Vipassana. Aber ganz bewusst eben nur Schwerpunkt, weil Thay hat es auch so benannt, es ist wie Gehen mit zwei Füßen. Also es ist nicht die Frage, ist das eine besser wie das andere? Mache ich lieber Vipassana und lasse das Shamatha mal weg? Das ist mehr für Anfänger oder? Also auf keinen Fall. Sondern Thay hat gesagt, es ist wie Gehen, da brauche ich einen linken Fuß und einen rechten Fuß. Und wenn der eine Shamatha ist und der andere Vipassana, das Shamatha, das zur Ruhe kommen, hilft ein, dass man seinen Geist besser beobachten kann. Bei einem ruhigen Geist kann man besser beobachten und besser reinschauen, als wie so einen ganz aufgeregten Geist. Und andererseits ist auch wieder so, wenn einem so erste Erkenntnisse kommen, beim Vipassana, beim tiefen Schauen, dann hilft einem das auch wieder beim zur Ruhe kommen. Wenn vielleicht der Ärger, den man irgendwo mitgenommen hat in die Meditationssitzung, ja, wenn der schwächer wird, weil man eingesehen hat, ja, da gibt es Gründe dafür, dann hilft es auch wieder beim zur Ruhe kommen. Und so sind es einfach zwei Dinge, man könnte auch sagen, wie die zwei Flügel beim Vogel, die sich gegenseitig unterstützen und helfen. Ja, und das Beispiel habe ich hier eben mal mitgenommen, was vielleicht jedem auch schon mal passiert ist. Wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt, entweder Bus, U-Bahn oder was auch immer, und aus welchem Grund auch immer, fährt einem der Bus vor der Nase weg. Und da kann man sich jetzt ärgern, passiert vielleicht auch oft, dass man sich ärgert. Ja, und jetzt kann man das tiefe Schauen auch hier einsetzen. Fortgeschrittene können es gleich in dem Moment machen, wenn die Türe zugeht. Aber ansonsten hat man immer noch, vielleicht am Abend auch noch Zeit, mal das so Revue passieren lassen, den Tag. Und mal in sich reinschauen, ja, warum habe ich mich da jetzt geärgert? Und vielleicht, also bei mir ist es so, ich habe ein großes Bedürfnis, wenn ich ein Versprechen mache, dass ich wohin komme, dass ich auch pünktlich bin. Also diese Pünktlichkeit. Und es geht auch um Vertrauen, wenn ich jemand sage, ich bin um so und so viel Uhr da, und auch wenn es der Arbeitgeber ist und sagt, ich bin um so und so viel Uhr da zu einem Meeting oder warum auch immer, möchte ich gern pünktlich sein. Und wenn die Tür zugeht und ich muss auf den nächsten Bus warten, dann ist dieses Bedürfnis von mir nicht erfüllt. Und das war bei mir so eben eine Erkenntnis, es kommt zwar Ärger hoch, aber wenn ich dann weiß, auf den Bus zu schimpfen oder so, das hat ja keinen Sinn. Oder was sonst alles passiert ist, der kommt nicht zurück, der hört das gar nicht. Die Musinning am Dorf, wie ich war, da hat man vielleicht noch winken können, dann hat er vielleicht manchmal sogar angehalten, aber hier in München war keine Chance. Ja, drum, wenn der Ärger kommt, mal in sich reinschauen, warum ärgere ich mich da so? Und für euch zum Mitnehmen wäre so die Einladung, wenn es vielleicht was gibt, wo ihr euch ganz besonders drüber ärgert und wo ihr euch vielleicht auch wundert, warum ihr euch da gar so stark ärgert. Das wäre so ein Thema, das man wieder in die Meditation mitnehmen kann, für das tiefe Schauen. Und ich wiederhole mich jetzt hier ganz gern, nicht analytisch jetzt abklappern, 1, 2, 3, 4, sondern vielleicht einfach mal so als Frage mitnehmen, vielleicht im Stillen formuliert, ich möchte gern wissen, warum ich mich in der und der Situation immer so ärgere. Und dann aber das Thema nicht mehr weiter beschäftigen, sondern zum Atem kommen, was auch immer man macht in der Meditation, zur Ruhe kommen. Und damit geht automatisch durch diese Fragestellung quasi, heute würde man sagen, ins Unterbewusstsein und arbeitet da. Und vielleicht kommt irgendwann dann mal für euch die jeweils passende Erkenntnis, warum ist es jetzt gerade in dieser Situation so? Und ich bin ziemlich zuversichtlich, wenn man dann erstmal den Grund erkannt hat, warum es so ist. Man darf nicht erwarten, dass der Ärger dann gleich weg ist, dass dann nie wieder, dass man sich ärgert. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wenn man das nächste Mal sich ärgert und dann kommt die Erinnerung, ah, ich weiß jetzt, warum ich mich gar so ärgere, dann wird schon ein bisschen schwächer, dieser Ärger. Und dann, wenn es nochmal passiert, wieder sich daran erinnern, dann wird es wieder ein bisschen schwächer. Ja. Also das euer einfach die Empfehlung für euch zum Mitnehmen. Ja, mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass die Zeit schon ziemlich fortgeschritten ist. Darum möchte ich für die vierte Stufe, ja, die habe ich überschrieben, zum Buddha werden. Und weil ich schon gesagt habe, das sind Dinge, die man eigentlich so mit Worte gar nicht ausdrücken kann, möchte ich da ein kleines Gedicht von Tai lesen dazu. Aber vorher hören wir nochmal die Glocke. Übe, bis du dich selbst in jedem erkennst. Übe, bis du dich selbst erkennst. In der grausamsten Person auf der Erde, in dem verhungernden Kind, im politischen Gefangenen. Übe, bis du dich selbst in jedem erkennst. Im Supermarkt an der Ecke, in einem Flüchtlingslager, in einem Tautropfen auf einem Blatt. Meditiere, bis du dich selbst siehst in einem Staubkorn in einer weit entfernten Galaxie. Sehe und höre mit deinem ganzen Dasein. Wenn du wirklich gegenwärtig bist, wird der Regen des Dharma die tiefsten Samen in deinem Bewusstsein wässern und morgen beim Geschirrspülen oder beim Betrachten des blauen Himmels wird dieser Same sich entwickeln und Liebe und Verstehen wird als eine wunderschöne Blume daraus entstehen.